Ja, ich freue mich, heute Morgen können da zu sein bei euch. Und ich habe einen schweren Rucksack dabei. Wir schauen 500 Jahre zurück miteinander. 500 Jahre. Was stellen wir uns überhaupt vor, wie Menschen hier gefühlt haben, gelebt haben, was die Menschen hier gedacht haben? Haben wir überhaupt eine Ahnung davon? Können wir uns überhaupt ein Stück weit identifizieren? Auch mit dieser Zeit, wo der Reformator Huldrych Zwingli gelebt hat. Klingt uns das irgendwie? Ich versuche, einen Bogen zu schlagen zu dieser Zeit. Und mich beschäftigt der Zwingli schon jahrelang. Und ich habe schon öfters über den Zwingli geredet. Ich habe auch Vorträge zum Zwingli, obwohl ich ja kein Historiker bin. Ich bin nur ein Kirchengeschichtsinteressierter. Aber ich finde es mega spannend, 500 Jahre zurückzuschauen mit euch. Und ich versuche euch da ein bisschen das Programm zu führen, durch mein Programm. Ja, jetzt werde ich da noch einschalten irgendwie. Ja. Aha, da tut sich was. Ja, gut. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat in der Migros-Zeitung im Januar. Wer das gelesen hat. Und zwar ist das eigentlich quasi Werbung für den Zwingli-Film. Es hat einen neuen Film zum Zwingli. Hat den jemand von euch schon gesehen? Ah, es gibt doch einige, die ihn gesehen haben. Jawohl. Also die, die ihn noch nicht gesehen haben, sehr zu empfehlen. Ich finde es einen guten Film, nicht weil der Regisseur, der Stefan Haupt, ein weitaus Verwandter ist von mir, nicht wegen dem, sondern weil ich finde, er bringt wirklich Sachen sehr gut auf den Punkt. Also er führt sehr gut in die Zeit zurück von 500 Jahren, wie das da war, wie man da gelebt hat und so weiter. Wir haben also in diesem Jahr ein Zwingli-Jubiläum. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Film entstanden. Am 01.01.1519 hat der Zwingli an seinem 35. Geburtstag am Zürcher Grossmünster als Pfarrer angefangen. Und das ist das Datum eigentlich vom Start der Reformation in Zürich. Das Datum 1519. Und in diesem Zusammenhang, ihr seht, 2019 haben wir jetzt, vorher beim Zwingli eben 1519, das sind genau 500 Jahre, wo das jetzt zurückgeht. 500 Jahre. Das Anliegen der Reformation kurz und knapp bei einem Satz zusammengefasst. Jesus Christus wird als Zentrum vom Glauben wieder entdeckt. Die katholische Kirche damals war sehr marot auf verschiedenen Ebenen. Und das kommt auch in diesem Film sehr schön zum Ausdruck. Und ich würde da auch einiges sagen dazu. Jesus Christus war wie verdeckt von lauter Gesetzen und Bestimmungen und Auflagen, die man den Menschen gemacht hat. Menschen überhaupt haben, Kirche überhaupt hat Menschen mehr oder weniger bestimmt, wie sie zu leben haben und so weiter. Also das Anliegen von der Reformation, Jesus Christus wird wieder entdeckt. Ist das nicht auch ein aktuelles Thema für uns heute? Müssen auch nicht wir wieder Jesus Christus ganz neu entdecken? Die Reformation von damals hat also auch etwas zu sagen zu uns, wie wir heute leben. Das ist das Geburtshaus vom Zwingli. Der Zwingli ist ja am 1. Januar 1484 in Wildhaus auf die Welt gekommen, als drittes von 10 Kindern von einer angesehenen Familie, Bauernfamilie. Der Vater war Landammer, heute würde man sagen, er war Gemeindepräsident. Die Familie war nicht reich, aber doch irgendwie angesehen. Wildhaus ist ja die oberste Gemeinde, die oberste politische Gemeinde im Toggenburg, liegt zwischen Zentis und Kurfürsten. Hier sehen wir auch noch mal ein Bild von dem Geburtshaus, wo der Zwingli eben geboren worden ist. Zwingli-Haus mit Schaf, mit dem Schafberg im Hintergrund. Jugend- und Studienzeit vom Zwingli. Schon als Fünfjähriger hat der Zwingli sein Elternhaus verlassen. Und er ist zu seinem Onkel Bartholomäus gekommen. Das war ein Dekan in Wesen. Ich weiß nicht, was das gemacht hat mit dem Zwingli. Wir wissen überhaupt nichts über die Zeit, wie er das als Kind erlebt hat, von zu Hause wegzugehen und eben dort bei dem Onkel Bartholomäus leben in Wesen. Wir wissen das nicht. Er ist dann auf Basel gekommen, hat dort Latin, Musik, Dialektik studiert und ist ein hervorragend begabter Schüler und Student. Auch den älteren Schüler, die schon viel länger gelehrt und studiert haben, war er überlegen gewesen. Also er war ein cleveres Büschli gewesen, könnte man sagen, der Zwingli. Dann ist er auf Bern gekommen. Er war ein eifriger Student gewesen. Er hat alle dort mal bekannten Instrumente gespielt. Also zum Beispiel Harfe, Laute, Geige, Giga, Hackbrett, all das hat er gespielt. Und er hat eine sehr gute Stimme gehabt. Und wenn man gute Stimme hat, dann ist das nicht immer so einfach. Denn Dominikaner im Kloster in Bern, die haben gedacht, das wäre noch ein guter Sängerknab für uns. Und sie haben ihn angeködert, sie haben ihn wollen ins Kloster holen. Wo der Dekan, der Onkel Bartholomäus, das gehört hat, hat er gesagt, nichts ist, du gehst nicht ins Kloster. Und was ist passiert? Er hat ihn kurzerhand auf Wien geschickt. Also ist er auf Wien gekommen, hat dort klassische Sprachen wieder gelernt, Geschichte, Philosophie, Griechen und Römer. Das kann man, die Universitäten kann man sich natürlich nicht vorstellen, wie heute unsere Universitäten sind. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Aber er war auf jeden Fall dort in Wien gewesen. Wir wissen nichts über die Zeit, wie er das erlebt hat und so weiter. Von Wien ist er wieder auf Basel gekommen, und zwar an die Uni Basel. Und hat an der Uni Basel schon als junger 22-Jähriger bereits mit einem Master abgeschlossen. Also Dr. Huldrych Zwingli. Und in den alten Urkunden und so weiter hat man einfach gesagt, Meister, das war der Ausdruck für Dr. Meister Zwingli. Also der Meister Zwingli war so. Der Zwingli ist einer gsi, wo also ein eifriger Student gsi isch, wo viel gelehrt hat, und er isch einer gsi, wo sehr interessiert gsi isch. Dort isch er bereits in Kontakt mit dem Humanismus, und er hat dort eigentlich schon ein chli die philosophische Strömung vom Humanismus kennengelernt in der Uni Basel. Er hat dort dann am Schluss auch noch ein bisschen Theologie studiert, ein halbes Jahr Theologie studiert. Ja, was ist schon ein halbes Jahr Theologie studieren, würden wir heute sagen, oder? Aber das hat man einfach so, hat er einfach noch so nebenbei eingepackt. Er ist dann ins Pfarramt auf Glarus, 1506 bis 1516, gemeint hat der Jung Huldrych Zwingli, Magister Zwingli, zu ihrem Pfarrer gewählt. Und was ist in Glarus passiert? Er hat intensiv die griechische Sprache gelernt. Nichts und niemand kann mich davon abbringen, die griechische Sprache zu lernen, hat er gesagt. Und er hat sich wirklich trainiert geknündet in die griechische Sprache. Nur nebenbei gesagt, das ist heute ja eigentlich quasi eine Voraussetzung fürs Theologiestudium, dass man das Griechisch dann sozusagen schon mitbringt. Also, er war ein eifriger Mann und er war ein eifriger Student und er hat eifrig gelehrt. In dieser Zeit war er als Feldprediger auf zwei italienischen Feldzügen von den Glarner gewesen. Novara, dort haben sie einen Sieg errungen, Schweizer, Zeitgenosse und Marignano. Also, da heisst, er ist da eingetaucht in eine Welt. Man nimmt an, dass er dort wirklich mit dabei war auf diesen Kriegsschauplätzen als Feldprediger. Also, er war nicht zu Hause als Feldprediger, sondern dort. Und dort ist etwas passiert, wo natürlich der Zwingli sehr hellhörig gemacht hat und wo ihn in eine Opposition gebracht hat zu der Riesläuferei. Riesläuferei, was ist das für ein Ausdruck? Hat nichts zu tun mit Reis, den wir essen, sondern Riesläuferei, das bedeutet eigentlich Militärdienst im Ausland, also für eine andere Armee. Schweizer, junge Schweizer sind vom Ausland angefragt worden, respektive Kantone, könntet ihr uns 500, könntet ihr uns 1000, könntet ihr uns 1500 junge Soldaten schicken, damit die Kriegsdienst leisten für uns im Ausland. Das sind also sogenannte Söldner gewesen, oder heute würde man sagen, es sind Legionäre gewesen. Natürlich hat man die Priester, die jungen Krieger, hat man auch einem Papst zur Verfügung gestellt, um den Papst zu bewachen. Und die Schweizer Garde, die gegründet wurde am 22. Januar 1506, ist eigentlich nichts anderes als so eine Söldnertruppe, die man dort abgeschickt hat zum Papst, wo auch jetzt noch bis heute aktiv ist, die Schweizer Garde. Die Schweizer, die gegangen sind, sind auch sind arm gewesen da. Sie haben nichts gehabt und so sind viele dort angegangen, durch Kriegsdienst leisten, auf die Schlachtfelder von Europa. Zum Beispiel auch Frankreich haben sie Leute zur Verfügung gestellt. Und vor allem Glarner, die haben einen Vertrag abgeschlossen. In der Zeit, als er Pfarrer war, hier in Glarus, haben die Glarner Behörde, die Obrigkeit, hat einen Vertrag abgeschlossen mit den Franzosen und haben gesagt, ja gut, also der Zwingli, was der sagt, das interessiert uns eigentlich nicht so. Wir schicken jetzt da so und so viele Leute zu den Franzosen. Und da hat eben auch schon ein bisschen der Kampf angefangen. Man nimmt an, dass er weggegangen ist, dann auch von Glarus wegen dem, weil die eben weitergemacht haben mit der Reislauferei. Er ist dann auf Einsiedler gekommen, 1516 bis 1518, hat dort gepredigt, hat Seelsorge gemacht, hat Beichten gehört bei Teilnehmern von Wallfahrten. Die Leute sind von überall hergekommen und die haben etwas gemerkt. Die haben gemerkt, der Zwingli, das ist ein, was auf den Punkt bringt. Er hat sich nichts gescheut. Er hat Ungerechtigkeiten angeprangert. Er hat klar und deutlich das Evangelium predigt und er hat sich auch vertieft ins Wort Gottes, hat Paulusbrief gelesen, hat sie abgeschrieben, hat sie auswendig gelehrt. Der Zwingli hat nie ein Manuskript mitgenommen, wenn er ist gepredigt. Er ist einfach angestanden, hat losgelegt und hat die Bibel ausgelegt. Er wird stark geprägt vom christlichen Humanismus, vom Erasmus von Rotterdam. Für die von uns, die schon mal etwas gehört haben von dem. Der Humanismus war hier eben die philosophische Bewegung, die durch ganz Europa durchgegangen ist. Auch der Luther war von dieser Bewegung angesteckt und begeistert gewesen. Und auch der Zwingli eben ist dort in Kontakt gekommen mit diesen Schriften vom Erasmus. Und es heisst, dass er nie mehr in seinem Leben einen Menschen hatte, den er so verehrt hat wie der Erasmus von Rotterdam. Also er hat grosse Stücke auf dem Erasmus gehalten. Zurück zu den Quellen. Humanismus. Die Bewegung ist gekommen und die hat eigentlich mit dazu beigetragen, dass die Reformation überhaupt entstehen konnte in Deutschland und in der Schweiz und natürlich nachher auch weit über die Landesgrenzen raus. Zwinglis Kritik an der Kirche Unbiblisches im Kultus, also in den Handlungen, die man verrichtet hat als Priester, dann hat er gesagt, die Würdenträger, das sind geizige Kogen, oder? Die hamstern das Geld für sich und so weiter. Und die faulen Mönche, die nichts arbeiten, das ist einfach eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, was die den ganzen Tag machen, die Mönche. Und die Frechheit von diesen Ablasskrämern, von Bernhard Samson zum Beispiel, der in der Nähe von Einsiedeln sein Unwesen getrieben hat, 1518. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer in den Himmel springt. Habt ihr auch schon mal gehört, den Satz? Okay, gut, ich erzähle nichts Neues. Der Zwingli hat das so auf die Palme getrieben, dass die gesagt haben, du kannst dir Seelenheil erkaufen, du gute Werk. Mach eine Spende. Jede Messe, die gelesen wurde, ist auch für die Toten, hat müssen gezahlt werden und so weiter. Und so haben sie das Geld eben von den armen Leuten, die sonst schon nichts hatten, haben sie das eben dann für sich abzweigt. Bekehrungserlebnis 1516 bis 1519, die vier steilsten Jahre im Leben von Zwingli. Er hat einen unerhörten Optimismus gehabt. Er hat gesagt, Gottes Wort ist das, was ich predigen will. Aber er hat plötzlich gemerkt, dass er selber Gottes Wort nicht aus eigener Kraft halten kann. Was ist passiert? Schmerzliche Niederlage, Versagen auf dem Gebiet von der Sexualität, obwohl er viel reiner gelebt hat als die meisten Priester zur damaligen Zeit. Das heisst, er hat dort in Einsiedeln mindestens zu einer Frau einen sehr engen Kontakt gehabt, einen zu engen. Und es geht um Sex, es geht um Sexualität, die er nicht im Griff hatte, der Zwingli. Er hat sich also überschätzt. Er ist dann zurechtgestellt worden und hat gesagt, ich bin halt noch ein junger Mann. Ich bin eben noch jung und das kann passieren. Das, was dort passiert ist, das ist ja dann übergesickert. Das heisst, das ist dann weitergegangen bis auf Zürich. Und die nächste Stelle, die er antreten hat, war ja dann Zürich gewesen, und dort ist die Reformation losgegangen. Und die haben das schon gehört, so quasi auf dem Latrinenkanal zu Zürich. Oh, da ist etwas nicht gut da, der ist aber ethisch auch nicht so sauber, wenn man den wirklich als Pfarrer und die Chorherren dort, die bestimmt haben, wer kommt, haben miteinander beraten, was sollen sie machen. Der Zwingli, was hat er gemacht? Er hat ihnen einen Brief geschrieben, hat alles zugegeben und dann haben die gesagt, wenn der so ehrlich ist und dazu steht, zu dem, was er gemacht hat, zu dem Scheiß auf Deutsch gesagt, dann nehmen wir den als Pfarrer. Und so ist der Zwingli dann tatsächlich, eine kurze Zeit später, nachdem er den Brief geschrieben hat, ist er auf Zürich gekommen. Das war eben der Brief, den er Heinrich Uttinger, das war einer von diesen Chorherren, geschrieben hat. Am 1. Januar 1519 predigte Zwingli zum ersten Mal im Grossmünster in Zürich. Schon in Einsiedeln hat er einen unerhörten Zulauf von Leuten. Die sind so begeistert von ihren Predigten. Er hat ganz anders predigt als die anderen Leute, die sonst predigt haben. Und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Schon in Einsiedeln hat er einen grossen Zulauf gehabt und die Wallfahrer, die gekommen sind, sind alle begeistert gewesen. Und in Zürich ist die Begeisterung weitergegangen. Er war sehr wortgewaltig gewesen. Was macht er in Zürich? Er tut Gottes Wort fortlaufend predigen. Zuerst das Neue Testament und dann das Alte Testament. Also schön fortlaufend immer wird das predigt. Und er traut dem Wort Gottes alles zu. Gottes Wort war sein Reformationsprogramm, da hat er fest daran geglaubt. Wenn sich etwas verändert im Herz der Menschen, ist es nur möglich, wenn sie das Wort von Gott überkommen, können verstehen und können lesen. Der Abschluss der Bekehrung. Zwei Sachen sind wichtig. Sie braucht Gott, das beste Erlebnis und die Bekanntschaft mit dem Luther seinen Schriften. Die hat er natürlich auch zu lesen bekommen. Nebst denen vom Erasmus von Rotterdam hat er auch die Schriften zu lesen bekommen von Martin Luther, der grosse deutsche Reformator. Ich möchte etwas sagen zum Pesterlebnis. Mitte August 1519 ist die Pest in Zürich ausgebrochen. Und das war eine glatte Katastrophe, was dort passiert ist. Innerhalb von 6 Monaten sind mehr als 2500 Leute gestorben. Von dieser Stadt, wo dort mal 9000 Leute drin gelebt haben. Wir schmunzeln, wenn wir hören, 9000 Leute haben in Zürich gelebt. Was ist das schon gegenüber heute? Oder? Ihr merkt, wie das alles gewachsen ist und sich verändert hat. Also, es war eine Tragödie. Und die ganze Situation hat auch einem Zwingli zugesetzt. Und zwar ist auch der Zwingli erkrankt an Pest. Das erste Mal, bevor die Pest losgegangen ist, kurz vorher war er zur Erholung im Pfäffers. Und dann hat er gehört, dass die Pest losgegangen ist in Zürich. Und was hat der gute Zwingli gemacht? Er hat dort aufgehört, seine Kur oder was er gemacht hat, ist auf Zürich runtergegangen, hat die Sterbenden, die Kranken begleitet, hat sich eingesetzt und ist am Schluss selber von der Pest angesteckt worden. Er hat durch die ganze Krise durch, ist er zu einem tieferen Sündenbewusstsein gekommen. Er hat aufrichtige Buße getan und die ganze Krise hat ihn näher zu Gott gebracht. Das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen bleiben möchte. Was ist eine Krise? Eine Krise ist immer eine Entscheidungssituation. Entweder kommt ein Mensch in einer Krise von Gott weg, oder er kommt näher zu Gott. Beim Zwingli war es so, dass ihn die Krise näher zu Gott getrieben hat. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir erleben die Krise. Eine Krise ist immer auch eine Lebenskrise und es ist immer auch eine Glaubenskrise. Und wir Menschen erleben ja heute Krisen auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die durch das näher zu Gott kommen und es gibt Leute, die anfangen, sich von Gott abzuwenden in der Krise. Das sind so die Unterschiede. Und wenn wir durch eine Krise durchgehen, ist immer die Frage, auf welche Seite entscheiden wir uns? Für welche Seite entscheiden wir uns grundsätzlich? Und wichtig ist, dass wir in der Krise natürlich näher zu Gott kommen. Und es gibt viele Beispiele und Zeugnisse von Menschen, die durch Schwierigkeiten in ihrem Leben, durch grosse, schwere Krisen, näher zu Gott angewachsen sind, näher zu Gott gekommen sind. Ein tiefes Sündenbewusstsein also, ähnlich wie kurz vorher der Martin Luther, stößt der Zwingli durch sein Leiden auf das gleiche Lebensfundament wie eben der Luther. Jesus Christus. Das ist die biblisch-reformatorische Erkenntnis eigentlich. Vor allem der Vers 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und dann geht es weiter und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Römer 3, 23 und 24. Werden ohne Verdienst gerecht. Das ist ja etwas, was uns einfach immer wieder Mühe macht, oder? Werden ohne Verdienst gerecht. Wir sagen, ja, das ist bei den Katholischen, oder? Die müssen da zahlen und dann springt das Seel aus dem Weg für in den Himmel und so weiter. Aber wie viele liebe Christen gibt es, die immer zuerst meinen, wenn sie etwas gemacht haben oder angestellt haben oder einen Fehler gemacht haben, sie müssen zuerst Gott gutstellen. bevor er zu ihnen wieder gut sein kann. Das ist so wie ein Automatismus in uns hinein, in unserem Herz, in unserem Leben. Wir meinen, wir müssen irgendetwas machen, um ihn zufriedenstellen wieder. Vielleicht etwas Gutes tun und so weiter. Und das ist nicht nur in der katholischen Szene so, das ist auch bei uns oft so. Auch bei älteren Menschen beobachte ich das eigentlich sehr oft. Und ich frage mich, was haben sie verstanden von der Botschaft von der Reformation? Dass wir ohne Verdienst gerecht werden durch Gnade. Was ist denn Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Ein Geschenk kannst du annehmen oder ablehnen. Christen nehmen das Geschenk an. Oder? Aber wenn es davon ankommt, leben wir wirklich in der Freiheit vom Evangelium? Leben wir wirklich in der Gnade? Oder wie leben wir eigentlich? Zwinglis-Kampf. Der Zwingli, übrigens seine Anhänger in Zürich, die haben schon umkolportiert, der Zwingli sei gestorben an Pest. Seine Freunde haben das schon kolportiert. Es hat überhaupt nichts gestimmt. Der Zwingli hat wie ein Wunder überlebt. Und der Kampf ist weitergegangen, in Zürich auch. Kritik am Wohlleben der Mönche. Was machen die eigentlich? Dann hat er auch die Nonnen da kritisiert. Er hat gesagt, ja, die mit ihrem Singsang, das Zeug, das die da machen den ganzen Tag. Und dann die latinische Sprache, die können nicht einmal Latinisch, die wissen gar nicht, was singen. Oder? Die wissen das nicht. Also das hat er alles kritisiert auch. Und natürlich gegen die Heiligenverehrung ist er aufgestanden und gegen die Lehre vom Fegfeuer. Also die Heiligenverehrung, oder? Bilder arbeiten und so und die verstorbenen Heiligen ehren. Das kennt man ja in der katholischen Tradition sehr gut. Dann Kritik an der Zehntenpraxis. Die Bauern mussten den Zehnten abliefern als Kloster, damit die dort leben können, die Mönche und die Nonnen. Und der Betrieb aufrechterhalten worden ist. Das hat er kritisiert. Das ist dann auch abgeschafft worden durch die Reformation. Dann ist etwas Interessantes passiert. Am 9. März 1522 ist eine demonstrative Kritik an der Fastenordnung. Wenn du das Fasten nicht eingehalten hast, dann bist du bestraft worden von der Obrigkeit und von der Kirche. Und was hat er gemacht? Im Haus vom Verleger Froschauer ist am Anfang der Fastenzeit zu einem lustigen Wurstessen gekommen. Inszeniert hat es wahrscheinlich auch der Zwingli mit inszeniert. Aber der Zwingli hat nicht mitgemacht dabei bei dem Wurstessen. Aber die Angestellten vom Verleger Froschauer, das war eine grosse Buchdruckerei, die haben ja wagenweise die Bücher vom Erasmus und Luther haben ja die in die Schweiz gebracht, oder? Da die Verleger. Und die haben die Angestellten dort, die haben fröhlich ihre Würste gegessen und so weiter. Und der Zwingli hat dafür gesorgt, dass das schlussendlich alle gewusst haben, was da läuft. Also, das hat einen richtigen Aufstand gegeben und ist mit ein Grund gewesen, dann auch für den Auftakt von der ganzen Reformation. Der Zwingli hat gekämpft gegen Söldnerwesen, ich habe es schon angetönt, die fremden Legionäre. Fleisch essen ist keine Sünde, sagt er in Bezug aufs Fasten, wohl aber Menschenfleisch Söldner verkaufen und zu Tode schlagen. Dort macht es dann nichts, oder? Das könnt ihr dann. Zwingli war also einer, der voll drin ist. Aber er hat eine scharfe Rüge bekommen vom Bischof von Konstanz. Er war ja ein Bischof von Konstanz unterstellt. Der hat ihn auch geweiht zum Priester. Und er hat ein Mahnschreiben bekommen. Und jetzt kommt die sogenannte öffentliche Disputation, wo die Obrigkeit und Kirchenbehörden sind alle zusammengekommen und da hat es eine Disputation gegeben. Der Zwingli ist als Sieger hervorgegangen, weil er im Rat festgelegt hat, dass nur Argumente aus der Bibel zählen, bei dem, was da beschlossen wird. Es war eine öffentliche Versammlung, wo all die verschiedenen Leute zusammen sind und diskutiert haben. Der Zwingli hat gewonnen, das heisst, er hat die politische Obrigkeit für sich gewinnen können. Und so hat das dann der Reformation den eigentlichen Schub gegeben. Zwinglis Kampf geht weiter. Warnung vor der Gefahr vom Reislaufen, Verzicht auf Pensionen. Was sind Pensionen? Das sind finanzielle Vergütungen von ausländischen Staaten für geworbene Söldner an die eidgenössischen Stände. Also wenn ein Kanton beschlossen hat, in der Schweiz, hat es da noch nicht gegeben, aber so die Kantone könnte man heute sagen, wenn die beschlossen haben, sie geben so und so viele Soldaten, dann haben die Länder müssen Pensionen zahlen, also eine Abgeltung zahlen, ab an die politischen Instanzen. Und da sieht man auch da schon, es geht ums Geld. Das ist wie heute bei der Kriegsmaterialausfuhr. Ich will jetzt da nicht zu politisch werden, aber es geht in die gleiche Richtung, oder? Wir verkaufen fröhlich Kriegsmaterial und die anderen kriegen damit. Also, ist nicht gerade gut, ist nicht gerade so gut aus meiner Sicht. Denn die Tagsatzung von Luzern hat beschlossen, dass der Franz I. 16'000 Schweizer kann anwerben in der Schweiz. Das sind also viele junge Männer sind gegangen und die sind auch irgendwie beliebt, sie waren gute Kämpfer und haben meistens gewonnen. Zürich lehnt als einziger Ort in der Eidgenossenschaft das Bündnis mit dem König von Franken, mit dem Franz vom I. ab, als einziger Ort. Und nachher ist es dann weitergegangen, sind andere Orte dazugekommen. Zwinglis Kampf, die Reformen, die Predigt vom Evangelium, Abschaffung der Klöster, Beseitigung der Bilder und Statuen aus den Kirchen und Abschaffung der Messe und Einführung eines evangelischen Gottesdienst. Das sind so die Reformen gewesen, die dann eingeführt worden sind. Und man sieht in dem Zwingli-Film, sieht man schön, wie sie da angefangen haben, da die heiligen Bilder und so weiter abmontieren und rausträgen und so weiter. Also, Zwingli sein Kampf ist das gewesen. Da eine interessante Gegenüberstellung. Und die Gegenüberstellung, die sagt sehr viel aus. Auf der einen Seite Menschenlehre, Satzungen, Papst, Mess, Fürbitt für die Heiligen und auf der anderen Seite das befreiende Evangelium. Allein Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, hat Jesus gelehrt. Wir brauchen nicht einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Wir brauchen keinen Papst. Wir brauchen keinen Priester. Wir alle können direkt zu Gott kommen, zu Gott beten. Allein Jesus Christus. Denn Verdienst von dem Werk, Fastengebot, nein, allein die Bibel. Dann Wallfahrt, der Mönchsgelübde, nein, allein der Glaube. Dann Ablass, Beichte, Bußwerk, allein Gnade. Das ist so eine Gegenüberstellung, die uns die Augen öffnen sollte für das, was die Reformation eigentlich gebraucht hat. Allein Jesus, allein die Bibel, allein der Glaube, allein die Gnade. Das sind die vier entscheidenden Kriterien gewesen für das Evangelium, für die Verbreitung vom Evangelium und sind es bis heute, oder sollten sie, sagen wir es mal so. Ich muss noch etwas sagen zum Zwingli seiner Ehe. Der Bischof von Konstanz hat nicht reagiert auf einen Brief, den sie ihm geschrieben haben. Sie haben nämlich ihm eine Bittschrift geschrieben, er soll doch das Zölibat auflösen, abschaffen und sie möchte gern heiraten. Was ist passiert? Sie haben einfach nichts gehört von dem Bischof von Konstanz und haben sich zusammengerauft, die katholischen Pfarrer von Zürich, 10 Stück, haben geheiratet, miteinander haben sie Väter gemacht, eine Grosse, und haben geheiratet. Ohne Erlaubnis von der kirchlichen Obrigkeit. Zwingli heiratet 1522 Anna Reinhardt, eine Witwe mit 2 Mädchen und einem Sohn. Es war sehr eine gute Frau, die er bekommen hat, aber seine Ehe hat er 2 Jahre geheim gehalten, weil er dachte, es könne dem Auftrag der Reformation schaden. Zwingli hat noch 4 eigene Kinder bekommen. Zwinglis Tod im Jahr 1531 wird die Ausbreitung der Reformation durch den Zweiten Kappelenkrieg beendet. Das ist das traurige Ende eigentlich vom Zwingli. Es kommt zu der konfessionellen Spaltung, selbstverständlich von der Schweiz. Und der Zwingli fällt mit 400 anderen treuen Anhängern von der Reformation am 11.10.1531. Seine Leiche hat man in 4 geteilt und hat das nachher, das war ein richtiger Ketzerprozess, weil Ketzer früher, die katholischen Kirche, also die vom Glauben abgefallen sind, das waren Ketzer, die hat man auf den Scheiterhaufen tun und angezündet und verbrennt. Mit dem Zwingli haben sie es ähnlich gemacht. Sie haben die Leiche 4 geteilt und sie haben nachher dass die Leichenteile angezündet und so ist der Zwingli geendet, sein Leben. Mit dem Ketzerprozess. Es gibt ein paar Fragen, die mich beschäftigen in Bezug auf den Zwingli. Eine Frage ist, wie ist er umgegangen mit den Täufern? Ich kann jetzt da nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst, oder die, die Geschichte ein bisschen kennen, wissen, dass die Täufer, die radikalere Reformer waren als der Zwingli, dass die versäuft worden sind in der Limmat. Der Felix Manz ist zum Beispiel am 5. Januar 1527 ertränkt worden, weil er zu radikal war aus der Sicht auch von den Protestanten, von den Evangelischen. Zwischen dem Luther und Zwingli ist es zum Abendmahlstreit gekommen. Zwingli hat eine andere Auffassung als Luther hat eine andere Auffassung als der Zwingli und sie haben sich nicht annähern in dem Streit. Der Zwingli hat gesagt, der Luther der ist immer noch katholisch, das ist ja furchtbar, was der für Vorstellungen hat. Und der Zwingli hat ganz einen anderen Weg eingeschlagen. Den Konflikt sind innereidgenössisch mit kriegerischen Mitteln ausgefochten worden. Das heisst, der Zwingli ist in den Krieg gezogen. Wieso geht der Zwingli in den Krieg? Was ist denn mit dem Zwingli los? Er, der gegen die Riesläuferei war, er, der dagegen war, dass die Schweizer im Ausland Kriegsdienst geleistet haben, er ausgerechnet, er geht mit diesen 400 Anhängern geht er in den Krieg. Und er hat gesagt, für eine gute Sache muss man einfach kämpfen. Man muss kämpfen. Man darf sich selber nicht zurücknehmen und scheuen. Gegenüber, dort in Kappel, im Kappelerkrieg, waren 1200 Katholische von der Innerschweiz, die gegen die 400 Leute da gekämpft haben. Das ist natürlich nicht gut rausgekommen. Das Vermächtnis von Zwingli. Du bist Gottes Werkzeug. Er verlangt deinen Dienst, nicht deine Ruhe. Tu um Gottes Willen etwas Tapferes. Das ist der Zwingli. Das ist der Reformator. Eigentlich ist das eine spannende Geschichte. Aber es ist auch eine Geschichte, die nachdenklich macht, wie das alles geendet hat. Und interessant ist ja, dass die Reformation sich dann auch enorm ausbreitet hat. Das ist ein Denkmal noch von Zürich, vom Reformator Zwingli. Interessant ist auch, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Also die grosse Wirkung von Zwingli, eidgenössisch und allgemein, er macht die Bibel einem einfachen Kirchenvolk zugänglich, die Zürcher Bibel. Ich, als ich in Konfundi gegangen bin, hatte ich noch die Zürcher Bibel. Die gibt es heute noch, auch immer wieder in neuen Auflagen. Und der Zwingli hat immer gesagt, ich will keine Bibel, die nach meinem Namen genannt ist. Der Luther, wir kennen die Lutherbibel. Aber es gibt keine Zwingli-Bibel. Aber es gibt eine Zürcher-Bibel. Merkt ihr den Unterschied? Also, er hat dem einfachen Volk wollen, das zugänglich machen. Sünden lässt sich nicht mit Geld abgelten. Ablasshandel wird abgeschafft. Die Geistlichen sind verpflichtet, sich ausschließlich nach der Bibel zu richten und so zu schaffen. Denn das Zölibat ist abgeschafft worden. Es gibt eine grosse Erneuerung von der Kirche in Bern und anderen Kantonen. Der reformierte Glaube geht weiter. Er geht auch über die Landesgrenzen raus. Und interessant ist das, was sozialpolitisch passiert ist zu der Zeit von Zwingli. Innovative Armenfürsorge. 1525 gibt es eine Almosenordnung, eine öffentliche Sozialvorsorge, eine Armenfürsorge. Das sind die Anfänge von unserer AHV im Fall, was sie dort gemacht haben, vor 500 Jahren. Und zwar, bisher haben die Spenden an Bettler als gute Werke gegolten, wo man hätte können den Himmel verdienen können, oder? Sich Gottes Gnade sichern. Und in Zürich haben sie kurzerhand gesagt, Betteln ist ab sofort verboten. Das gibt es nicht mehr. Es wird nicht mehr bettelt. Und der Auszug aus der Almosenordnung als erste Maßnahme, um die armen Leute von der Gasse wegzubringen, ist als Anfang vorgesehen, dass jeden Tag im Dominikanerkloster Mus und Brot verteilt werden soll. Sie haben gesagt, wir müssen diesen Leuten zu essen geben, Mus und Brot, oder? Ein einfaches Essen geben, damit die etwas haben und die sollen jetzt endlich aufhören betteln. Der Umgang mit Reichtum, teilen lehren, denen geben, wo Mangel leidet. Zwinglis, vielleicht ist das noch eine interessante Folie, Luther und Zwingli sind aus Angst zur Reformation gekommen, eigentlich. Der Luther fürchtet Gottes Zorn für sich. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die grosse Frage beim Luther. Und beim Zwingli? Zwingli fürchtet Gottes Zorn über dem Volk. Also, wir sehen hier ein bisschen die unterschiedlichen Aufgaben. Darum gibt es auch viele, die sagen, ja, der Zwingli, der war mehr Politiker als ein Reformator. Ich werde damit enden, aufhören. Es gibt noch einiges zum Sagen. Wichtig für uns ist die Frage, was bedeutet für mich die Reformation? Was bedeutet das für mich heute, dass ich reformierter Christ bin? Wie sieht mein Glaube aus? Wie lebendig ist der Glaube? Lebe ich nach dem Wort von Gott? Ist das auch meine Ethik? Und die Bedeutung der Gnade. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du willst, dass du im Zentrum stehst. Dein Evangelium, deine Wahrheit, deine Weisheit. Danke, dass wir dein Wort dürfen haben, dass wir es selber lesen können, uns Gedanken darüber machen. Danke, dass wir in dem Vertrauen zu dir wachsen können, dass Gnade gilt, auch für unser Leben. Und so begleite uns auch in diese Woche ein, in dieser Gewissheit, dass du mit uns bist, als der gütige, gnädige und barmherzige Gott. Amen.